SRF 3 Fokus.
Grüß euch allerseits, mein Name ist Hannes Hug. Heute, am 11. März, vor zwei Jahren, kommt es in Japan zur Mehrfachkatastrophe. Zuerst ein heftiges Erdbeben, dann ein Tsunami und als Folge von diesen zwei Ereignissen die Reaktorkatastrophe von Fukushima. Der Thomas Köhler ist Fan von Japan, seit er ein Kind ist. Jahrelang hat er sein Leben mit der Organisation von Japan-Reisen verdient. Als er von Katastrophe gehört, reist er auf Japan zum Helfen. Thomas Köhler, auf den Tag genau vor zwei Jahren ist das alles passiert in Fukushima oder als Fukushima in die Geschichte gegangen. Was war euer erster Gedanke, den ihr von diesem Erdbeben gehört?
Der erste Gedanke war eigentlich, ich kann nicht genau ordnen, wissen, wie schwer ist das Erdbeben. Man hat es nicht gerade direkt aus den ersten Bildern gesehen. Und dann sind natürlich schon über die Stunden später die Horrorbilder auftaucht, also im Internet, im Fernsehen, News, viele Menschen gestorben und dann dazu zusätzlich noch die Nuklearkatastrophe, die schon natürlich für mich Gedanken, Emotionen geweckt haben, die ich bis jetzt noch nie erlebt habe.
Die meisten Leute hier in der Schweiz haben dann vor allem angefangen zu reagieren, wo man gemerkt hat, ui, das ist ja eigentlich mindestens so heftig wie Tschernobyl. Wie war es für euch, ihr, die jahrelang schon in Japan auch unterwegs waren?
Das ist sicher ganz genau auch eine katastrophale Art, wie man ein Land, wenn man es gerne hat, muss anschauen von der Sicht aus der Schweiz, weit weg. Und trotzdem war für mich das erste Wichtige eigentlich, was machen die Leute jetzt dort, die Leute, die ich alle kenne. Und wie geht es ihnen? Und das war etwas, wo im Moment für mich die erste wichtige Rolle gespielt hat.
Und ihr habt Kontakt aufgenommen mit denen und das ist alles gut rausgekommen? Also von euren Freunden hat niemand müssen in dieser Katastrophe sein Leben lassen?
Nein, das ist so, genau. Also ich habe glücklicherweise niemanden in dieser Art, wo ich weiss, dass verloren gegangen ist bzw. Verstorben ist. Es hat natürlich auch Fälle gegeben, eine Kollegin von mir, die aus Nagoya raus hat müssen, direkt einen Tag später nach Fukushima als Krankenschwester vom Roten Kreuz mit einer Ungewissheit, mit einer Angst auch, die sicher auch für uns belastend war. Da, also wir, die sie gut gekannt haben, also ich und meine Familie. Mhm.
95% der Buchungen, von den Reisebuchungen nach Japan, die ihr dann quasi schon auf Sicherheit gehabt, sind annulliert worden. Die haben gesagt, ich konnte nicht mehr länger warten hier, ich konnte nicht mehr länger nichts machen. Und haben gesagt, ich will jetzt helfen. Wie macht man das in so einer Situation? Wie hilft man da?
Also ich denke, das ist sicher menschenabhängig. Jeder sieht es aus einer anderen Sicht.
Wie war es in eurem Fall gewesen?
In meinem Fall war es so, dass ich auch immer ein bisschen so bin, immer wo die Hand anlegen, aktiv gerade etwas mithelfen. Auch in einer gewissen Ohnmacht natürlich, wo man sich selber nicht zu helfen weiss, wo man vielleicht eben genau durch das, weil man die Probleme bzw. die grossen emotionalen Wellen, die einem quasi in einem durchgehen, sich selber dann irgendwie nicht mehr kann davon schützen und dann will einfach direkt mithelfen.
Wie habt ihr denn das, wie seid ihr das angegangen? Wie seid ihr denn einfach nach Tokio geflogen und dann gesagt, wo kann ich? Oder?
Ja, also genau, am liebsten wäre ich, habe natürlich nicht können. Ich habe mich schon erkundigt, wo man eigentlich gerade könnte Hand anlegen, wo man helfen kann, wo man aufräumen helfen. Es war am Anfang noch nicht ganz möglich gewesen, das war ja verständlich gewesen. Man hatte die Zeit nicht gehabt in Japan, um irgendwelche Institutionen gründen oder aufbauen, wo die Volunteerarbeit hätten können leiten. Ich habe dann natürlich auch meine Arbeit da zum Abschluss gebracht und dann erstens mal einfach mich da organisiert mit meinem Marsch durch Japan und dann anschliessend auch organisiert in Japan selber, wo ich auch noch mitgeholfen habe aufräumen.
Also dann ist der Gedanke auch gereift, dass ihr eure Wanderung macht, also euer Marsch durch Japan, 2900 Kilometer in 153 Tagen, über das reden wir dann noch ein bisschen. Aber Zuerst habt ihr bei den Aufräumarbeiten geholfen, unterstützend, Trümmer wegräumen und so weiter und so fort. Ich kann mir ja auch vorstellen, das ist ja noch heikel, oder? Weil da sagt man, eigentlich ist jetzt gerade alles gar nicht angesagt, dass irgendjemand jetzt dort noch, ja, für Schlusszeichen, im Weg rumsteht. Was hat euch denn eigentlich unterschieden von einem, ja, für Schlusszeichen, Katastrophentourist?
Ja, das sind natürlich viele Aspekte, die man kann als, wie soll ich sagen, begründen. Also das heisst, man ist natürlich aktiv mithelfen. Man ist mithelfen, ich habe die Sprache, ich kann mit den Leuten reden. Also ich bin nicht einfach nur Fotos machen. Ich bin nicht irgendwie durchs Land oder durchs zerstörte Land durchgelaufen und habe mich einfach wollen, sozusagen ergötzen, sondern wir haben Hand angelegt, wir haben 8 Stunden geschafft. Das heisst, wir sind dann in Trupps eingeteilt worden und haben auch dementsprechend Anweisungen bekommen, wie wir uns dürfen dort herumbewegen. Also das ist nicht irgendwie einfach mal dort herangehen, ein bisschen fotografieren und vielleicht noch einen Artikel schreiben, sondern wir haben geschafft unter sehr harten Bedingungen, sehr heiß gewesen, es hat fürchterlich gestunken. Und ich glaube, das ist sicher schon mal allein ein Grund, um zu sagen, dass man nicht irgendwelchen Katastrophentourismus betreibt.
Wie gross war denn eure Angst gewesen? Also auch vor dem Hintergrund, dass ihr das Land ja kennt und nicht genau gewusst, was euch jetzt da erwartet?
Angst würde ich nicht sagen, aber ein Respekt war da gewesen. Vor allem dann, wo wir eigentlich eingeführt worden sind in Tokio, wo wir hingehen, was uns erwarten wird. Und das ist dann eigentlich dort ein bisschen stärker ins Bewusstsein treten. Also ich habe dann wirklich mich auch mit dem nochmal befasst danach vorne, was mich jetzt erwarten wird. Und durch das natürlich dann auch...
Kann man sich dort darauf vorbereiten, dass man in ein Katastrophengebiet geht, Ordnung schaffen? Wie macht man denn das?
Ich glaube schon, wenn man mit der Absicht geht, zu helfen, mit der Absicht, etwas beizutragen und zu dienen, dann kann man das. Also in meinem... Also für mich ist das möglich gewesen, das ist so, ja. Ich denke, wenn man jetzt einfach würde durchfahren, dann würde ich schnell wieder umkehren. Aber ich habe gewusst, ich gehe helfen, ich bin da und kann etwas dazu beitragen und dann geht es.
Als Folge davon oder quasi nach diesen Aufräumarbeiten habt ihr euren Marsch beschritten. Wie gesagt, 2900 Kilometer in 153 Tagen. Was war echt der Grundgedanke von diesem Marsch? Was wollt ihr damit bezwecken?
Der Grundgedanke war, ich wollte zeigen, dass Japan immer noch lebt, dass Japan nicht überall verseucht ist und zerstört ist. Und bewusst bin ich auch der Westküste entlang gelaufen. Das heisst, ich wollte das schöne Japan zeigen, das unzerstörte Japan. Ich wollte auch zeigen, mit meinem Marsch über 153 Tage von 2900 Kilometern, wie lang das Land ist. Man muss sich vorstellen, Fukushima, die Sperrzone ist ca. 30 Kilometer, das war lediglich ein Tagesmarsch. Und ich wollte zeigen, dass 127 Millionen Leute mit dem Problem zu tun haben und sich dem Problem stellen müssen. Und ich bin einer davon, der sich jetzt dem auch gestellt hat und in dieser Zeit etwas auch mit meinem täglichen Blog wollte übermitteln, nach Europa, Amerika, soweit es natürlich gegangen ist, und zeigen, hey, Japan ist noch am Leben, es ist nicht gestorben.
Der hat jeden Tag am Abend quasi einen Blog-Eintrag geschrieben und dort hat es eine Rubrik gehabt, die Rubrik heisst negativ, Doppelpunkt, also was wäre jetzt Negatives gewesen, heute schlechtes Wetter oder irgend so. Und da ist eigentlich der Eintrag nothing, also nichts, eigentlich vorherrschend gewesen. Der Titel, beziehungsweise der Eintrag Negative Nothing, hat zum einem Filmtitel geführt von den Gebrüder Knüssel, wo ich phasenweise begleitet hat auf dieser Reise. Und in diesem Film gibt es auch ein paar sehr erschütternde, bewegende Szenen, also wo man euch sieht bei diesen Aufraumarbeiten, wo ihr zusammen mit Japanern in der Turnhalle Sachen ordnet, Bilder ordnet von Angehörigen, damit man die kann zu sich nehmen, wenn man jemanden verloren hat, um Abschied nehmen. Und die reinigen dort einen Schulsack von einem Schulkind mit Pinsel und Wasser. Stell mir vor, ist eine eher schwierige Situation. Wie hat er mit dem können leben, dass ihr damit müsst leben oder rechnen, dass das Kind nicht mehr lebt?
Ja, das war sicher eine sehr traurige Angelegenheit gewesen. Ich war nicht allein gewesen. Wir waren ein paar, die das gemacht haben. Und für mich persönlich ist dann immer noch auch im Bewusstsein gewesen, dass ich eine Woche später den langen Marsch wird antreten und das wie auch als Ventil dient hat, dass ich auch können sagen, was ich jetzt da mache, gibt mir auch die nötige Energie, dass ich weiss, für was ich es mache. Und sicher ist es nicht einfach gewesen, das Ganze zu sehen, auch mit Gedanken umzugehen, wo man konfrontiert worden ist. Das heisst, Leute, die ihre Gegenstände sind, anschauen. Das heisst, Leute, die dort gelebt haben, die überlebt haben, die in die Turnhallen reingekommen sind und nach Gegenständen gesucht haben. Das sind schon Momente gewesen, die sehr traurig waren, die man auch müssen dementsprechend verarbeiten
musste. Wie habt ihr das gemacht?
Das ist natürlich nicht ein Prozess, den man schnell hinter sich bringt. Das ist ein Prozess, den man am besten mit Laufen hinter sich bringt.
Also in eurem Fall war Laufen eigentlich quasi auch eine Verarbeitungsmethode gewesen, einen therapeutischen Effekt sozusagen in diesem Zusammenhang gehabt. Der Plan, Japan zu laufen, die sagen, der ist unmittelbar nach diesen Ereignissen passiert. Was war das für ein Moment gewesen, wo es Klicken gemacht hat und gesagt, hey, ich laufe durch Japan?
Genau, also es ist eigentlich Entschuldigung, so gewesen, dass ich wollte zuerst aus Land rennen. Ich bin Marathonläufer, schon über 40 Marathon gerannt und habe gefunden, das ist es. Ich will zeigen, eben, dass das Land noch am Leben ist. Und dann habe ich aber sofort gemerkt, dass da zu viele Leute dabei sein müssen und mir helfen. Und dann habe ich mir überlegt, gut, mit dem Rucksack, mit dem Zelt, mit dem Notebook gehe ich auf den Weg und versuche, das Land zu durchlaufen. Eben mit dem Ziel auch können, jeden Tag zu bloggen. Und das war eigentlich eine relativ sehr spontane Idee gewesen. Und eben auch können dort sein, den Prozess mitzuleben, mit den Leuten. Weil die Leute haben ja das Problem vor Ort, sie leben dort.
Und die laufen eigentlich nur durch, wenn man es ein bisschen salopp ausdrückt.
Ja, und ich laufe nur durch, genau. Aber aus einer anderen Sichtweise, auch mit einem anderen Grund. Ich zeige ihnen, dass ich von einem herkomme, wo wir das Problem nicht haben. Zumindest in dieser Art nicht. Und ich zeige ihnen, dass ich ihnen helfen will, dass ich ihnen etwas zurückgeben will. Das war etwas sehr Wichtiges für mich. Es war auch eine Art ein Gedanke, den ich hatte, jetzt ist es, liegt es an mir, jetzt bist du dran, jetzt kannst du etwas geben. Über all die Jahre habe ich sehr viel bekommen von Japan und habe das eigentlich auch dann können zurückgeben.
Also ihr habt euch solidarisch gezeigt mit den Japanerinnen und den Japanern durch euren Marsch, eigentlich. So könnte man sagen. Auf dieser Reise habt ihr viele Begegnungen gehabt, also in dem Film Negative Nothing kommt es zu sehr berührenden Szenen. Ein Mann beispielsweise, der euch begegnet und sagt, darf ich wiederkommt und sagt, trage euren Rucksack jetzt die nächsten Kilometer, weil ihr findet, das mögen auch. Ein Polizist, der euch seine Mahlzeit schenkt. Was hat er für eine Erwartung gehabt, als ihr auf die Reise gegangen seid? Ihr habt ja gewusst, wie Japan ist bis zu einem gewissen Punkt, wie die Japaner funktionieren. Ihr könnt Japanisch lesen, reden und schreiben. Also, was hat er für eine Vorstellung gehabt?
Vorstellungen sind eigentlich nicht gross gewesen. Das heisst, ich habe mir selber nicht vorgestellt, wie es wird sein oder wie es wird kommen. Ich habe das einfach wirklich am Zufall überlassen. Ich habe auch gewusst, dass natürlich Japan ein wunderbares Land ist. Ich habe gewusst, dass wunderbare Leute sind und dementsprechend auch die Vorstellungen entsprechend klein gewesen sind. Wäre es vielleicht das erste Mal gewesen, wenn ich nach Japan gereist wäre, dann wären die Vorstellungen bedeutend höher gewesen. Aber es war nicht so, dass ich mir jetzt vorgestellt habe, so und so muss es oder wird es werden. Ich bin losgelaufen und einfach mit dem Ziel, ich möchte gerne im Süden unten ankommen und habe wirklich einfach auch an mich grosse Erwartungen gehabt.
Welche von diesen Begegnungen ist euch am lebhaftesten Erinnerung? Welche ist die ihr findet, da ist jetzt wirklich nochmal etwas anderes passiert als sonst?
Also ich denke schon, der Herr, der mit mir mitgelaufen ist, war natürlich auch etwas Wunderbares gewesen. Etwas, wo auch sehr tief war. Das heisst, schon am Abend vorne ihn kennengelernt, seine Familie, das Gespräch auch gehabt über die ganze Katastrophe. Sehr interessant, auch seine Äußerungen. Und den ganzen Tag, wo er dann noch mitgelaufen ist, eigentlich die Art, die Interesse, die er in das Projekt gezeigt hat und die Art, wo man gespürt hat, dass das eben von Herzen kommt, ist etwas für mich ganz, ganz Eindrückliches gewesen. Er ist dann sogar später an der Vier, wo mir noch ein Diplom überreicht worden ist, 900 Kilometer mit dem Auto runtergefahren, um mich 30 Minuten zu sehen. Und ja, das war etwas gewesen, die Dankbarkeit, das war etwas gewesen, wo unheimlich war für mich. Ja.
Also können wir sagen, das ist ein Freund geworden von euch?
Absolut, absolut. Also ich habe jetzt noch Kontakt zu der Familie. Ich habe ihnen gerade kürzlich Schocke geschickt. Und ja, das ist etwas, wo natürlich für immer wird Bestand haben und bleiben wird.
Hat es auf dieser Reise auch Momente gegeben, wo ihr gedacht, oh, jetzt, so gut kenne ich die Japaner, die überlegen sich jetzt, der spinnt ja total, was der da macht?
Nein, eigentlich nicht. Die Japaner denken das auch weniger. Sie nehmen eigentlich jede Aktion ernst und tun sie dann urteilen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Japaner jetzt würde denken, da spinnt einer, wenn er mit so einem Hut durch das Land läuft. Im Gegenteil, sie haben es immer sehr, sehr genau betrachtet, immer mich ausgefragt. Das war überhaupt nicht so gewesen, dass sie nicht also neugierig waren. Jeden Tag habe ich Leute kennengelernt, die auf mich zugekommen sind, die mich gefragt haben. Und von dem her glaube ich nicht, nein, dass da irgendwie jemand gedacht hätte, da spinnt einer.
Ich würde gerne eine erste Musik spielen, die ihr euch ausgesucht habt. Und ich werde nachher über die Musik reden. Ich werde nur sagen, was es ist. Yukio Lanz, Tim und Puma Mimi und Thomas Köhler, das seid ihr mit Still Walking. Das ist Filmmusik aus dem Film Negative Nothing, wo jetzt in mehreren Schweizer Kinos läuft, von den Gebrüder Knüsel. Still Walking von Yukio Lanz, Tim und Puma Mimi und dem Thomas Köhler. «Still Walking» vom Yukio Lanz, Tim und Puma Mimi und dem Thomas Köhler. Der Thomas Köhler ist der Mann, der 2900 Kilometer durch Japan ist gelaufen in 153 Tagen aufgrund von den Ereignissen rund um Fukushima und heute im Fokus zu Gast. Wir haben jetzt gerade einen Ausschnitt gehört aus der Filmmusik, der euren Marsch begleitet hat. «Negative Nothing» heisst der Film. Ihr habt selber da mitkomponiert an dieser Musik. Wie ist das gekommen?
Ja, das ist eigentlich durch einen Zufall gekommen. Ich habe mich informiert beim Yukio Lanz, der Filmmusik geschrieben hat, ob ich mal bei ihm ins Studio schauen darf, weil er ist ja absolut ein Profi in diesem Bereich. Und es war dann auch sehr interessant gewesen. Und ich habe mich dann auch ein bisschen geoutet, habe gesagt, dass eben Musik natürlich eine Leidenschaft von mir ist und ich auch Songwriting gerne mache. Und dann, wie er ist, ganz spontan, hat er gesagt, ja, dann komm doch mal vorbei, komm, wir machen mal ein bisschen Musik miteinander. Und dann haben wir das wirklich gemacht und dann ist der Song entstanden. Also wir haben ihn zusammen geschrieben. Später haben wir dann die Idee gehabt, dass das könnte Tim und Puma Mimi texten und dann natürlich auch singen. Und tatsächlich sind sie gekommen und wir haben da wirklich eine super Session gehabt miteinander. Und ganz später ist es dann so gewesen, dass der Jan und Stefan Knüssel begeistert gewesen sind von dem Titel.
Und das sind die zwei, die den Film haben gemacht.
Richtig, genau. Und so ist es dann auch sogar noch zur Filmmusik geworden, ja.
Ihr seid selber begeisterter Gitarrenspieler, auch seit Kindesbeinen. Ihr wollt ursprünglich mal eine Gitarrenbauer werden und dann hat Vater Köhler gesagt, lehr du Möbelschreiner.
Ja, genau, so ist es gewesen.
Tönt nicht lustig.
Nein, an und für sich ist das aus dem herausgekommen, wie es keine Gitarrenbauschule in der Schweiz gegeben hat. So hat man sich natürlich schon mal für einen Grundberuf entschieden. Und das war das Möbelmachen, wo ich eigentlich dann ja doch über 15 Jahre gemacht habe. Doch die Leidenschaft zum Beruf ist dann natürlich gesunken mit der Reiserei.
Also ihr habt ja von Reisen und auch im Ausland arbeiten.
Oder? Genau, ja. Genau. Und durch das ist dann eigentlich, bin ich dann sehr schnell ins Reisebusiness gekommen. Und durch das auch mit der ganzen Verbundenheit zu Japan dann definitiv wirklich dort gelandet, wo ich auch denke, das wird mein Örtli sein bis zum Rest vom Leben.
Okay. Die Verbundenheit zu Japan, auf die möchte ich gerne ein bisschen eingehen. Dort hat mir vor der Sendung erklärt, ihr seid mit einem japanischen Bub in die Schule. Also, es war eine Kindheitsprägung eigentlich. Was ist dort genau passiert?
Genau, es war so gewesen, er ist also eine Schweizer Familie, die in Yokohama gelebt hat. Also der Vater hat, glaube ich, soviel ich weiss, für Sulzer geschafft. Und sie sind dann eigentlich in Japan aufgewachsen, das dritte Geschwisterte. Und er war eigentlich wirklich japanisch denken gewesen und hat dann auch japanisch geredet natürlich. Und hat mir immer viel auf dem Heimweg oder auf dem Hinweg.
Also wie alt seid ihr da?
Das war in der Primarschule, okay. Gewesen, genau. Mhm. Und er hat mir dann immer viel erzählt, was er gemacht hat. Eben zum Beispiel Baseball spielen natürlich oder auch am Boden sitzen. Und Essen zum Beispiel, was sie gegessen haben, das hat mich fasziniert. Ich habe das spannend gefunden.
Also ihr seid bei dieser Familie ein- und ausgegangen und eigentlich so zu dieser ganzen Japan-Thematik gekommen?
Ich vermute, dass das vielleicht mal ein erster Grund oder die erste Annäherung war. Es war dann auch so gewesen, dass ich ihn später besucht habe in Yokohama, wo ich dann meinen ersten Japan-Aufenthalt gemacht habe. Er lebt jetzt wieder dort. Und später natürlich auch noch viel Literatur. Ja, oder auch die ganzen Samurai-Ninja-Geschichten, die man vielleicht auch noch aufnimmt. Und letztendlich dann eigentlich immer das Interesse in Kultur. Das heisst, das Interesse auch in die Art, wie die Japaner denken. Das hat mich fasziniert.
Was denn genau?
Zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, die vielen Kampfsportarten wie Judo, Karate, Kendo, Aikido. Sie hören vielleicht, es endet immer auf den Laut Do am Schluss. Und das ist eigentlich das Zeichen für den Weg. Und es ist in Japan oft so, dass man etwas fürs Leben lang macht. Ob es jetzt Kalligrafie ist, Shodo oder Teekunst wie Sado. Und das ist etwas, wo immer eigentlich auch meinem Naturell entsprochen hat.
Ich kann also ihr habt etwas gesucht in eurem Leben, wo ihr wisst, eben, wie ihr vorher gesagt habt, ein Örtchen, das mich bis ans Ende meiner Tage begleitet.
Genau, eine Faszination zu etwas, auch zu der japanischen Sprache dann automatisch, weil das ist etwas, die kann man nie fertig lernen, das geht nicht. Und es ist mit so vielen Zeichen, mit so vielen Ausdrücken und einer Art, wie man auch die Sprache eben redet, nicht das Gleiche wie da, ist man das Leben lang dran. Und das ist etwas, was mich immer fasziniert hat. Geduld. Und das vielleicht auch ein Symbol zu meinem langen Marsch. Das ist Geduld, das Durchheben, auch der Weg, der Weg.
Ihr habt gesagt, ihr seid 40 Marathons gelaufen, eben Samurai, das tönt alles auch nach einer grossen Fähigkeit zum Ertragen, zum Leiden, zum Erdulden. Was findet ihr so faszinierend am Leiden auch?
Ja, ich bin kein Masochist, aber es ist etwas für mich persönlich, wo halt ja, für die Qualität von einem Menschen spricht. Das heisst, wenn man lang dran bleibt, wenn man etwas sehr genau macht, wenn man sich Mühe gibt und zu dem steht, wo man macht, auch wenn man nicht perfekt ist und durchhebt, dann ist das schon eine Eigenschaft, die ich persönlich natürlich grundsätzlich begrüße. Es ist weniger Kurzlebigkeit bei mir.
Könnte man denn sagen, dass die einerseits exotische Seite von Japan, aber eben auch die Entsprechung von euren jetzt definierten Vorlieben für Genauigkeit, Exaktheit, Korrektheit, dass das für euch selber in eurer Kindheit vielleicht oder in eurer jugendlichen Phase oder Jugend in der Schweiz zu wenig vorhanden ist und darum die grosse Faszination? Oder was ist dort genau passiert?
Ja, genau. Also die Japaner würden jetzt sagen, ich hätte mal in Japan gelebt. Oder? Ich glaube jetzt nicht an Reinkarnation. Also für mich ist es
also
so...
Also das haben Japaner schon gesagt zu euch?
Ja, ja, ja.
Ah, ja.
Sehr oft, ja.
Und was bedeutet denn das oder was heisst das?
Das heisst vielleicht, dass man natürlich wie ein Japaner reagiert, wie ein Japaner lebt. Vielleicht auch eher vielleicht sehr zurückhaltend. Also eher... Das heisst auch, nicht sich im Vordergrund stellt, vielleicht auch mal versucht, im Wohl der Gemeinschaft zu denken und ruhiger ist einer, vielleicht nicht gerade immer das von sich preisgeben muss, wo man eigentlich gerade denkt oder wo einem gerade rausrutschen würde. Oder? Und das war auch eben etwas für mich auch gewesen, früher noch schon, als ich jünger war, auch in der Schule, wieso gibt es Leute, die immer laut sind, die sich lautstark müssen vor die anderen anstellen müssen, um sich zu behaupten, das ist doch nicht der Weg, so kommen wir doch nicht weiter. Und das ist immer wieder, natürlich auch später, wo ich herumgereist bin, ob es in Afrika ist, ob es in Europa ist, wenn man die Japaner sieht, sind immer sehr zurückhaltend. Dann sitzt vielleicht jemand mal dort, spielt Gitarre wie ein Weltmeister auf einer Stege und dann sagt man, das spielst du aber wahnsinnig gut. Nein, 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 ich muss noch üben, ich muss noch üben. Und das sind immer Sachen, die mich stark beeindruckt haben. Eben der Weg zur Perfektion, der Weg eigentlich, um etwas eben längerfristig machen und um einfach gut zu werden, ohne dass man es immer, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, an die grosse Glocke muss hängen.
Also Sie sagen bewusst, der Weg zur Perfektion. Ist denn Perfektion ein Ziel, das für euch tatsächlich zu erreichen ist, oder ist es das gar nicht?
Nein, das ist es grundsätzlich nicht für mich. Also Perfektion ist etwas, das absolut eben der Natur entspricht. Und Natur ist perfekt. Und wir Menschen sind nicht perfekt. Wir können nicht perfekt sein. Aber der Weg dazu, das ist auch das, was ich mir auf dem Marsch immer wieder gesagt habe. Ich laufe mitten und in der Natur. Aber der Marsch ist nie perfekt. Es wird immer dort ein Problem geben. Dort werde ich Mühe sein oder Schmerzen haben. Perfekt ist es nie, aber es ist der Weg zur Perfektion.
Im Film kommen auch eure Eltern zu Wort, eure Geschwister, eure Brüder und eure Schwestern. Eure Schwester sagt, der Thomas ist immer schon so gewesen, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er es durch. Und euer Vater ist in diesem Film so ein bisschen gönnerhaft. Er sagt so ein bisschen, ja, der Thomas, der habe ich gesagt, du musst jetzt die durchbeissen und so. Ich habe in einem Interview gelesen, ihr habt einen Lachanfall bekommen, oder den Film das erste Mal gesehen und euer Vater gesehen hat, den Satz sagen. Habt ihr dann den Eindruck gehabt, euer Vater hat keine Ahnung, was ihr da jetzt genau gemacht habt, dass er dann aus der fernen Wohnung in Winterthur in diesem Interview auf dem Balkon hat können sagen, ja, der Bub muss jetzt durchbeissen, das habe ich ihm gesagt.
Ja, genau. Nein, es ist eigentlich, ich kann mich so lachen, weil, wie er es gesagt hat, wie er da gesessen ist, sehr gemütlich auf dem Gartenstuhl. Und eigentlich aber immer so war, und das bin ich natürlich auch sehr dankbar gegenüber meinen Eltern, eben, sie haben mich oder uns so erzogen, eben, wenn du etwas anfängst, dann machst du es fertig. Und genau das ist wieder gekommen. Darum habe ich müssen lachen. So. Das ist eigentlich der, ja, so eine Repetition von der Kindheit hat sich wieder quasi wie manifestiert in dem, was er jetzt später, über 20, 30 Jahre später gesagt hat. Und das ist sehr lustig übergekommen für mich, weil er das so in einem gemütlichen, angenehmen Ton gesagt hat, sitzend auf dem Gartenstuhl. Früher hat es dann manchmal halt ein bisschen härter getönt und dann hat es dann geheissen, du ziehst es jetzt durch, jetzt machst du es, du hast dich für das entschieden, jetzt machst
du
es.
Also so wie du lernst nicht Gitarrenbauer, sondern Möbelschreiner.
Das war etwas anderes gewesen. Das ist aus einer Entscheidung herausgekommen, natürlich auch von mir selber, dann mit einer gewissen Vernunft, dass man natürlich zuerst das Grundhandwerk lernt und später dann Schöne macht.
Das klingt alles nach einem sehr gefassten Mensch, den ihr seid. Ich muss vielleicht euch auch beschreiben, es ist sehr akkurat. Ihr sitzt da, klarer Blick, schöner Mittelscheitel, ihr seid gepflegt, klar, ruhig, unaufdringlich. Hat es denn auch mal einen Moment gegeben, wo Thomas Köhler ein richtiger Rebell war und alles andere hat gemacht, als das, was man von ihm erwartet?
Das kann man selber von sich schwer sagen. Also ich würde jetzt sagen, dass ich eigentlich auch meine Jugendzeit immer mit viel Musik, mit viel auch Kunst mich immer interessiert habe für die Malerei. Zum Beispiel auch für Sachen, wo, spezielle Sachen, die die Leute gemacht haben, aber nie Sachen, wo ausgrenzt, also wo man ausgrenzt werden hätte können. Also schon spezielle Sachen, auch im sportlichen Bereich oder so, aber nie im negativen Sinn, nein. Also, nein, überhaupt nicht.
So suchen nach aber der hat, was hat er denn für Sachen gemacht, sportlich, die anders wären als das, was andere haben gemacht? Denn?
Ja, zum Beispiel, wir haben uns kurzfristig entschieden, nach ein paar Bier mit dem Velo einfach nach Dänemark kurz zu fahren, an ein Musikfestival. Und wir haben es entschlossen und haben es auch gemacht. Und das sind schon so Sachen gewesen in der Jugendzeit, also vielleicht ein bisschen später, ja, wo man einfach spontan, wo andere gesagt haben, spinnst denn du, das geht doch nicht, oder was haben wir jetzt da wieder? Und das sind schon immer irgendwie so ein bisschen so Bubenträumchen, die man sich dann ermöglicht hat. Und auch, aber nicht in einer Art, wo jetzt absolut ab der Norm gewesen wäre.
Wie haben denn eure Eltern reagiert auf solche Vorschläge? Haben sie denn auch gesagt, wenn du jetzt das machst, musst du es aber durchziehen? Oder haben sie gesagt, spinnst du nicht?
Nein, also ich habe immer eigentlich von den Eltern, auch von den Geschwistern, immer den Rückhalt, immer eigentlich eine positive Haltung erfahren, eigentlich immer überkommen. Das heisst, Familie grundsätzlich ist nie, es hat keine negativen Punkte gegeben. Man hat es immer wieder gedreht. Mutter und der Vater sind immer zufrieden, glücklich gewesen und man hat es irgendwie immer wieder ins Positive gerückt. Und ich denke, das habe ich auch mitnehmen können, auch gelernt. Eben, dass man auch aus einer Phase raus, wo es einfach nicht so optimal läuft oder Schwierigkeiten hat, einfach mal versuchen, das Positive rauszunehmen, das Negative liegen lassen und gerade führen schauen und etwas daraus zu machen.
Der hat euch als weitere Musik ein Stück gewünscht von Joe Bonamassa, «Feeling Good». Der Joe Bonamassa ist ein Ausnahmetalent, gitarrenmässig. Ich habe mal ein Interview führen mit ihm und dort hat er mir eine Geschichte... Oh ja, es ist vor allem eine verrückte Geschichte. Weil er ist mit dem BB King auf Tournee gewesen, als 12-Jähriger oder so. Und nach der Ferien, nach der Schulferien, war es ein schwieriger Schüler gewesen, nach der Schulferien, jetzt geheißen, man muss einen Aufsatz schreiben. Und er hat geschrieben, die Erfahrungen aus der Ferien, und er hat einen Aufsatz geschrieben, er sei mit dem BB King auf Tour gewesen, worauf der Lehrer natürlich gesagt, es gibt einen ungenügenden, einer, weil, Und als er die Probe wieder verteilt hat, hat er gesagt, hey, weißt du was, du bist jetzt hier in der Schulferien, sie vorbei, hör auf, fantasieren. Und eine Woche später war dann in der Lokalzeitung ein Bild von John Bonamassa mit dem BB King, worauf der Lehrer wieder ist gekommen mit dieser Zeitung und hat gesagt, ja, ich und meine Freundin haben uns überlegt, ob wir dürften eine Unterschrift haben von euch, von dir. Und der ist für ihn klar gewesen, jetzt, das hast du ihm jetzt gezeigt, dem. Was mich zu der Frage führt, wem habt ihr was beweisen mit eurem Marsch durch Japan?
Ich wollte den Leuten beweisen, dass Japan
und vielleicht euch,
mir selber natürlich den langen Weg, Kraft, wo man für das muss, die körperliche eigene Kraft, die geistige Kraft, ich kann, ja, das mir sicher beweisen wollen. Es ist auch am Schluss nicht ganz einfach gewesen, den Weg noch fertig zu machen, körperlich gesehen. Und das ist etwas gewesen, wo ich mir ganz klar habe wollen beweisen und zeigen, dass man etwas, wenn man es aus Leidenschaft macht, aus dem Herzen, kann fertig machen.
Und dazu bei eurem Marsch Joe Bonamassa vielen gut gelost, oder keine Musik?
Doch, sehr oft. Und das ist genau so ein Stück, das immer gepasst hat, wenn man am schönen Wetter am Meer entlang gelaufen ist, die Küste entlang. Wunderschön. Ein Stück, das sicher für immer bleibt. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know. Breeze drifting on by, and you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
Joe Bonamassa, Feeling Good, gewünscht vom heutigen Fokusgast, Thomas Köhler, der zu Fuß durch Japan gelaufen ist, 2900 Kilometer während 153 Tagen als Volk von Fukushima. Thomas Köhler, ihr seid letzten November das letzte Mal in Japan gewesen. Was hat sich verändert in diesen zwei Jahren seit Fukushima?
Es ist schwer zu sagen, wenn man von einer allgemeinen Veränderung reden will.
Vielleicht bei euren Freunden.
Ein Bewusstsein in einer anderen Art. Sicher auf die einfachsten Sachen reduziert, wie Strom sparen. Bewusster Zeit verbringen. Bewusster das Leben auf die einen Seite. Auch mal nicht wollen, Nummer 1 sein, beziehungsweise Nummer 2 als Land Japan. Das ist schon etwas, wo ich das Gefühl habe, wo jetzt in Japan ein bisschen mehr und mehr kommt und überlegt wird. Eben, man könnte ja mal einen Gang abschalten und auch Zeit anders verbringen. Eben das Bewusstsein nicht nur immer Leistung, Leistung, sondern ganz andere Aspekte ins Leben rufen, die vielleicht vor der Katastrophe noch anders gewesen sind. Das denke ich jetzt ein bisschen in meinem Umfeld mit den Leuten, die ich zu tun habe, wahrzunehmen.
Inwiefern hat euch die Reise verändert? Wo unterscheidet sich der Thomas Köhler am Anfang von dieser Reise und am Schluss von dieser Reise?
Also aus meiner Sicht ist es natürlich sicher eine grosse Genugtuung, dass ich die Reise vollenden und mit dem Bewusstsein auch jetzt meinen eigenen Herr und Meister zu sein, sozusagen. Also ich bin natürlich jetzt Geschäftsinhaber, darf selber entscheiden und habe auch in der kritischen Phase, bevor ich eigentlich abgelaufen bin, die Entscheidung selber getroffen. Ich habe die ganzen Konsequenzen auf mich genommen, das heisst, ich habe mich gar nicht danach gefragt, sondern aus dem Herz aus entschieden. Ich habe keine Sponsoren gehabt. Ich habe mir einfach gesagt, ich mache das und ich kann das. Und es ist auch wichtig, dass man etwas im Leben mal macht, wo eben nicht immer nur finanziell oder auch beruflich orientiert, also resultiert schlussendlich, sondern einfach etwas, wo man mal geben kann und machen, wo einem vielleicht persönlich mehr gibt, wie mir jetzt zum Beispiel, als wenn man sich einfach sagt, ja, bleib lieber daheim, ich muss ja meinen Zahltag auch noch, möchte später auch noch meine Pensionskasse dementsprechend voll haben oder wie auch immer. Eben, das schon etwas ist, wo mich jetzt so in dieser Art natürlich auch ganz, ganz fest überzeugt hat.
Könnte man sagen, ihr seid auch selbstbewusster, habt mehr Selbstvertrauen als vorher, oder ist das?
Ich denke, das ist auch sicher, doch, ganz klar. Das kommt auch dazu. Weil es stärkt einem natürlich, wenn man so einen langen Weg geht, wenn man auch etwas macht, wo man vielleicht von Anfang an gar nicht so genau weiss, wie es rauskommt, eben die Konsequenz selber muss tragen und vorausschauen mit dem Leben, das man hat. Und das stärkt, das ist klar, das ist ganz klar, auch wenn man jeden Tag draußen läuft. Es regnet auch oft in Japan, es ist kalt, man übernachtet im Zelt draußen, man hat auch einen gewissen Schlafmangel und all diese Faktoren zusammen, die stärken, das ist ganz klar. Die denkt man jetzt auch wieder im Berufsleben zurück. Also das ist sehr oft, wenn man mal quasi ein bisschen schwierige Phasen hat, beziehungsweise auch ein bisschen unter Druck steht, mit viel Arbeit, mit Sachen, die vielleicht nicht ganz so wunschgemäß laufen, dann kann man das sehr, sehr oft zurückholen und sich an die Zeit erinnern und sagen, schau, das ist nicht anders, das ist genau das Gleiche, einfach auf eine andere Art. Und das kann man auch einstecken, umwandeln und vor allem eben auch wieder positiv umwandeln und nicht einfach jetzt nur am Negativen studieren.
Ihr habt es gesagt, ich habe quasi Konsequenzen von dieser Reise selber getragen, also die finanziellen primär mal, die anderen sowieso. Ihr habt das selber finanziert, habt euch jetzt selbstständig gemacht, bietet Reisen nach Japan an. Wie viele Leute gibt es, die euch anrufen und sagen, Herr Köhler, ich möchte auch zu Fuß?
Eigentlich sehr wenig bis gar keine. Es gibt aber oft Leute, die anrufen und sagen, wir wollen nach Japan, nicht zu Fuß, dafür mit dem Zug. Das ist schon so, ja. Also ich denke, ja, das Geschäft läuft, es ist wunderbar, es ist etwas Schönes, wenn man aus eigener Kraft so etwas kann, in dieser Zeit, vor allem in einer Zeit, wo ja eben Japan nicht in einem guten Licht gestanden ist und eher negativ behaftet, kann man jetzt natürlich umso mehr ja, gefreut damit umgehen, dass sich das jetzt so ergibt. Ja.
Ihr seid durch die Reise eigentlich zum Botschafter von Japan nach aussen und nach innen vor allem auch in Japan geworden. Ihr seid zu einem Medienstar avanciert. In Japan kennt man euch mittlerweile. Andi Hug, Heidi, Thomas Köhler. Etwa in dieser Reihe von ist es. Ihr habt eine Ehrenurkunde bekommen vom japanischen Staat. Im Film «Negative Nothing» von den Gebrüdern Knüssel gibt es auch eine Szene, wo der Tourismusdirektor von der Präfektur von Kushima ein Stehaufmännchen überreicht. Das haben nur Justin Bieber und Lady Gaga bekommen. Das ehrt einem ja auch. Inwiefern ist Stolz ein Thema? Wie gross ist auch der Raum von euch selber, dem Stolz dürfen, Platz zu geben?
Ich persönlich denke, das sind natürlich Ehrungen, die mir zeigen, dass der Staat Japan zum Beispiel oder auch die Stadt Winterthur einen Respekt, Anerkennung von dem, was man gemacht hat, zeigt. Jedoch, als ich durch Japan gelaufen bin und einen Tee oder ein Bento vom Polizisten bekommen habe, also Lunchbox, oder eingeladen worden bin zum Znacht, oder dürfen übernachten, ist das genau die gleiche Ehre gewesen für mich. Also es unterscheidet sich in dieser Art nicht. Im Gegenteil, im Moment, wenn man müde ist und Unterschlupf sucht, es ist kalt aus, es regnet vielleicht und man wird eingeladen und kann in ein warmes Foto und übernachten in einem warmen Foto, und denke ich, hat das grössere, stärkere, wie soll ich sagen?
Qualität. Als ein schönes Stück Papier.
Als ein schönes Stück Papier, ja. Genau.
Was meint ihr, hat die Reise, die ihr hier unternommen habt, hat das auch eine Japanerin oder ein Japaner können machen können? Und hat das den gleichen Effekt gehabt?
Nein, definitiv nicht. Das ist natürlich genau sicher das, was ich auch unterschätzt habe oder gar nicht mir bewusst gewesen bin. Für mich ist es eigentlich grundsätzlich egal, wo ich bin, ob ich in Afrika, in Japan bin. Es ist für mich wichtig, ja, was man macht, für wer man es macht und wie man es macht. Und wenn es der Japaner vor Ort gemacht hätte, hätte das natürlich nie so einen Impact gehabt, wie wenn man es, oder wie ich es jetzt gemacht habe, als sogenannte Langnase, wo durchs Land gelaufen ist. Und genau eben in dem Moment, wo oft vom Ausland Kritiken gekommen sind gegen Japan oder es eigentlich nur Kritiken gehagelt hat, oder hat man den Japanern so natürlich schon Mut können geben und zeigen, da gibt es auch noch Menschen, die an Japan glauben.
Mhm. Ihr habt eine grosse japanische Prägung, eine grosse Liebe. Manchmal hat man, wenn man eine Liebe hat für etwas, auch nicht mehr den Blick für die negativeren Seiten von etwas. Und ihr habt vorhin auch schon erklärt, ihr sucht eigentlich immer das Gute drin. Aber dennoch muss es doch vermutlich auch Situationen geben, wo ihr denkt, hört mal, Freunde, in Japan, ich sage euch jetzt, es wäre so einfach, wenn ihr es so würdet machen, würde es schon so viel bringen. Die lachen jetzt.
Ja, klar, das ist immer so. Ich denke, ich bin nie ein Typ gewesen, der nach Negativem gesucht hat. Es ist immer einfach, etwas Negatives zu finden. Das können wir überall, an jedem Ort, an jeder Stelle. Ich denke, wichtig für mich ist es immer eigentlich, etwas Schönes, etwas Positives zu sehen. Und die negativen Sachen, vor allem in einem fremden Land, sind für mich nicht so relevant, weil es ist auch nicht meine Heimat. Wenn es nicht so ist,
dann könnte man sagen, ihr seid gegenüber der Schweiz kritischer eingestellt als gegenüber Japan.
Ja, natürlich. Sicher. Es ist das Land, wo ich lebe, wo ich auch sehr gerne habe und wo auf einer ganz anderen Beziehung aufgebaut ist. Ich rede Schweizerdeutsch und Japanisch ist für mich nach wie vor eine Fremdsprache. Ich rede sie zwar, aber es ist einfach nicht das Land, wo ich kann sagen, wo ich tief verwurzelt bin. Es ist einfach eine Liebe zum Land. Und es ist meine zweite Heimat, das ganz klar. Und ich möchte auch nicht mit negativen Sachen stören in dem Land.
Das heisst automatisch auch sagen, ich bin nur Gast oder
genau, ganz genau. Ich bin nur Gast. Das ist genau das, was ich auch immer wieder gesehen habe, wenn man auch in ein anderes Land geht, ist egal wo. Eigentlich, man ist Gast, man soll sich so quasi, ja, wie es sich gehört.
Was sagen Sie denn, wenn jemand sagt, das ist einfach ein Schönfärber und es ist naiv zu glauben, dass man nur das Schöne kann sehen und nur das Positive? Was sagt ihr so jemand?
Also dann sage ich ganz klar, das mache ich nicht. Also ich sehe ja auch das Negative. Ich tue das Negative nie ausklammern. Ich sehe auch Fukushima, ich sehe auch ungelöste Probleme in Japan jetzt, die sehe ich auch, also die tue ich gar nicht, aber ich gehe sie nicht thematisieren, ich gehe sie nicht kritisieren, das ist nicht meine Art und ich denke, das ist das Problem von Japan und die Japaner müssen das selber in den Griff bekommen, das würde ja nichts ändern, wenn ich es kritisieren würde.
Was wäre, wenn jetzt der Thomas Köhler aufgrund von seinem ich sage jetzt mal Starrum in Japan, wo man sagt, doch, der hat das gezeigt, der hat ja einen gewissen Einfluss, eine gewisse Stimme. Wenn ihr jetzt Premierminister wäret von Japan, was würdet ihr als erstes verändern?
Als erstes? Ich würde mehr Wanderweg machen.
Und wie müssten die ausgestattet sein?
Die müssten einfach so sein, dass sie nicht nur Asphalt wären und ein bisschen mehr vielleicht durch Naturregionen gehen.
Wie viel wird gewandert in Japan?
Eigentlich sehr viel, aber ganz anders als in der Schweiz.
Wie denn?
Mehr konzentriert an einem Ort mit schönen Wanderwegen, Wanderroutings, was auch begreiflich ist auf die einen Seite, weil Naturkatastrophen, also jetzt mal nicht, Erdbeben oder Tsunamis, sondern vielleicht eben auch starker Regen, Taifun oder eben vielleicht auch Gefährdung, vielleicht, wo man Bären oft hat im Land. Also, das
die heisst, sind ja auch mit einer Bärenglocke gereist.
Genau. Und das ist schon etwas, wo auch ich einen sehr grossen Respekt kann. Also ich kann auch Bärenspuren gesehen. Ich habe gefragt, die Leute, kann ich da übernachten an der Küste? Und sie haben gesagt, nein, da ja nicht, da kommen Bären. Z Nacht, oder? Und ja, wenn man dann einfach irgendwelche Wanderwege durchs Land durchbaut, dann denke ich, wird es wahrscheinlich zum Teil ein bisschen gefährlich.
Also das wäre die erste Amtshandlung, mehr Wanderwege. Nehmen wir noch zwei andere als Premierminister, Thomas Köhler.
Nur zwei andere? Ja, das ist eigentlich jetzt eine ziemlich schwierige Frage.
Ja, dann müsst ihr dann eben wieder einmischen, oder?
Dann muss ich mich einmischen, ganz genau. Und das wollte ich ja nicht unbedingt. Und ich denke, was könnte man noch mehr besser machen? Fällt mir im Moment nichts ein, weil genau, ich bin auch ein bisschen so zufrieden mit dem Japan und ich müsste ganz ehrlich sagen, ich kann diese Frage nicht beantworten.
Ihr habt im Interview gesagt, ihr braucht eigentlich wenig zum Leben, die einfachen Sachen sind euch am liebsten. Was ist das Wichtigste für euch im Leben?
Gesundheit.
Gut, dann wünsche ich euch sehr, sehr viel Gesundheit, viel gute Wanderungen, viel schöne Japan-Reisen und eine ganz gute Zeit.
Danke vielmals.
Danke vielmals für den Besuch, Thomas Köhler, Japan-Wanderer, der Mann, der nach Fukushima 2900 Kilometer in 153 Tagen durch Japan gewandert ist. Mein Name ist Hannes Hug, ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Woche. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, Feedback aller Art habt, dann schickt uns doch ein Mail an fokus@srf3.ch. Fokus mit C at srf3.ch.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regret regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words. It was mine.